Herzlich willkommen zur ersten Folge von Wir Kommunal nachgefragt in 2023, unserem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Unser Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eingetragener Verein sowie auch eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Unser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Thema heute: Resilienz für KommunalpolitikerInnen bei Bedrohung und Einschüchterung. Mein Name ist Henning Witzel und ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks Junge BürgermeisterInnen. Bevor wir aber jetzt loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Als heutige Gesprächspartnerin freue ich mich auf Andrea Seckel, Leiterin der Geschäftsstelle von Starke Demokratie e.V. Der Verein unterstützt laut Eigenbeschreibung Menschen, die sich in unserer demokratischen Gesellschaft politisch aktiv beteiligen wollen. Die Unterstützung besteht aus umfassender Information, Vernetzung und präventiver Hilfe bei Bedrohungen jeder Art. Herzlich willkommen, Andrea.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. So, es ist ja sehr allgemein gehalten, was ihr da macht. Ich muss gleich dazu sagen, ich habe einen eurer Gründer kennengelernt auf einer Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung, der da zum Thema Resilienz, wo wir heute ja darüber reden wollen, einen Vortrag gehalten hat. Was macht denn jetzt der Verein Starke Demokratie e.V. genau?
Starke Demokratie e.V. ist eine bürgerschaftliche Initiative, die sich aus wählenden BürgerInnen gegründet hat, die politisch aktive Menschen auf kommunaler Ebene unterstützen möchten. Wir möchten Solidarität zeigen, aktiv die Demokratie verteidigen und auch gestalten. Und zwar ist das aus der Erkenntnis heraus entstanden, dass KommunalpolitikerInnen ja wirklich stark unter Druck stehen. Wir haben zeitgleich auch noch ein Nachwuchsproblem in der Kommunalpolitik und hinzu kommen die seit wirklich 2015, 2016 stark zunehmenden Anfeindungen und Angriffe auf KommunalpolitikerInnen. Und da wollen wir ansetzen und die Demokratie im Allgemeinen stärken durch die Unterstützung und Stärkung von Menschen in der Kommunalpolitik. Und dafür haben wir vor allen Dingen präventive Angebote entwickelt, um die KommunalpolitikerInnen auf Anfeindungen und Angriffe im Kontext ihres Engagements vorzubereiten.
Und gab es jetzt irgendeinen Kristallisationspunkt oder irgendwo einen Punkt, wo man sagt, das war jetzt dann der Punkt, wo dann halt eure Gründer gesagt haben, so, also so, das geht jetzt nicht mehr, da können wir jetzt nicht mehr auf dem Sofa sitzen und zugucken, jetzt müssen wir irgendwie was machen, oder?
Genau, also die beiden Co-Gründer, Meinolf und Nils, waren sehr schockiert von dem Mord an Walter Lübcke und haben in ihrem eigenen bekannten Netzwerk, Umfeld festgestellt, dass diejenigen, die kommunalpolitisch aktiv sind, eben davon berichten, dass sie immer weiter unter Druck geraten. Und da haben die beiden Co-Gründer beschlossen, dass dort auch wegen dieser Nachwuchsprobleme in der Kommunalpolitik großer Handlungsbedarf besteht, haben sich dann informiert, gibt es überhaupt Angebote auf kommunaler Ebene, haben festgestellt, es gibt welche auf Landesebene, auf Bundesebene, aber eben nicht dezidiert für KommunalpolitikerInnen und haben dann Gespräche mit Betroffenen gesucht, um zu schauen, woran mangelt es eigentlich. Mhm. Und dann kam heraus, ja okay, eigentlich mangelt es an der Thematisierung des Problems. Das liegt auch so ein bisschen an der kommunalpolitischen Arbeit und der Hierarchie an sich. Es mangelt an der Sensibilisierung zu dem Thema, es mangelt an Erstinformationen, damit es eben gar nicht so weit kommt, es gar nicht eskaliert, sondern man im besten Fall vorher schon weiß, wie man deeskalieren kann oder wie man auf Angriffe reagieren kann. Und Problem ist da vor allen Dingen, dass Betroffene häufig berichtet haben, dass solche Angriffe und Anfeindungen als Teil des Jobs betrachtet werden oder wurden, nach dem Motto, ja, das gehört zum Amt dazu, das muss ich irgendwie aushalten, da brauche ich ein dickes Fell. Und deswegen ja, hat der Verein so ein Kernangebot entwickelt. Das ist ein Workshop, der vor allen Dingen sensibilisieren soll und präventive Maßnahmen gebündelt darstellen soll, wie man sich eben auf solche Angriffe auf Hass und Gewalt eben vorbereiten kann.
Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, dass auch häufig das Bild auch vorherrscht, dass das zum Berufsbild eines Politikers oder eines Kommunalpolitikers dazugehört. Jetzt ist ja die Politik da auch nicht immer zart beseitet, sage ich jetzt mal. Also gerade was die Argumentationen betrifft, sind sie ja auch immer relativ konfrontativ. Die Medienresonanz tut dann doch das Übrige, dass natürlich wer lauter und heftiger bellt, sozusagen dann halt auch eher wahrgenommen wird. Ist vielleicht in der Politik die Grenze zu dem, was man ertragen muss, vielleicht doch weiter gefasst als bei Privatpersonen? Oder ist das Quatsch eigentlich?
Ich würde das differenzierter betrachten. Also BürgermeisterInnen beispielsweise sind natürlich Personen des öffentlichen Lebens und ja, suchen sich die Position in der Öffentlichkeit natürlich auch irgendwie bewusst aus. Sie sind nicht nur am politischen Diskurs in den Kommunen beteiligt, sondern ja, beeinflussen diesen auch maßgeblich. Und deswegen gehört es auch zu dieser Rolle, die man dort einnimmt, dazu, dass man eben ja konfrontiert wird, auch mit teilweise vehement vertretenen, der eigenen politischen Haltung, vielleicht konträren Positionen. Da geht es natürlich auch mal sauer zu, das ist ganz klar. Aber die Grenze wird dann genauso wie bei Privatpersonen überschritten, wenn diese konstruktive, sachliche, demokratische Diskursebene verlassen wird. Und ja, diese Diskursebene wird überschritten, wenn Äußerungen ins Persönliche gehen oder sich nicht mehr auf die Sachebene beziehen, sowas wie Beleidigungen, Streuen von Gerüchten, Drohungen, aggressiver Tonfall und so weiter. Dementsprechend würde ich widersprechen, dass die Grenzen weiter gefasst werden sollten. Der raue Ton, die Anfeindungen gehören leider aktuell irgendwie zu diesem Berufsbild dazu. Aber wir alle würden gut daran tun, nicht nur die Zivilgesellschaft, die Sicherheitsbehörden, auch die KommunalpolitikerInnen selber, das zu ändern. Denn ansonsten sehen wir da die Demokratie in ihren Grundfesten auch gefährdet.
Jetzt gab es ja letztens eine Umfrage im letzten Jahr, wo 72% der kommunalen Mandatsträgerinnen in Deutschland angegeben haben, schon beleidigt, beschimpft, bedroht oder tätlich angegriffen worden zu sein. Allerdings ohne, dass das jetzt wirklich ganz genau differenziert wurde oder dann halt die Frage, ne, war das bei dem einen schon eine Beleidigung, wo der andere noch müde mit den Schultern gezuckt hätte? Wie wichtig ist denn da auch die persönliche Befindlichkeit oder wie individuell ist denn das Erleben von Gewalt eurer Meinung nach, eurer Erfahrung nach?
Ja, im Endeffekt genau. Gibt es schon Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Ganz interessant ist da eine aktuelle Studie der Heinrich-Böll-Stiftung von Ende letzten Jahres, die sich auch mit dem Thema Umgang mit Hass und Gewalt bei KommunalpolitikerInnen auseinandergesetzt hat, die feststellt, okay, da gibt es eigentlich ein unterschiedliches Erleben von und auch einen unterschiedlichen Umgang. Und beispielsweise ohnehin vulnerablere Gruppen wie Frauen oder Menschen, die migrantisch gelesen werden, die haben ja eine andere Wahrnehmung von Angriffen und Anfeindungen und gehen damit auch anders um, also suchen nochmal schneller Unterstützung und Co. Und es ist auch so, dass natürlich das von den Erscheinungsformen abhängt, also wie drücken sich Anfeindungen und Gewalt aus. Da gibt es auch vom kommunalen Monitoring des Forschungsnetzwerkes Modra eine Umfrage zu, die auch zeigt, dass wenn jemand natürlich von tätlicher Gewalt betroffen ist, viel eher Verhaltensänderungen zeigt als jemand, der vielleicht bei Social Media in einem Kommentar angepöbelt wird.
Also ich erlebe im Netzwerk auch häufig jetzt, ich bin nochmal bei der, wie nimmt man das wahr, Frage, wo halt Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, wo Fackelmärsche irgendwie vor der Haustür waren, wo es Medienberichte gab, dass es Morddrohungen gab und Ähnliches. Und wenn man mit denen dann redet, dann ist ganz häufig auch zu beobachten, dieser Aspekt, ja, das war ja keiner von hier. Oder die haben das so gar nicht gemeint, das war eigentlich ganz anders. Ich meine, so viele waren es auch gar nicht und es waren ja auch nur 3 Fackeln. Und also so ein bisschen das Ganze sozusagen beschwichtigen. Ist das auch schon so ein Zeichen dafür, wie die das verarbeiten für sich? Oder ist das halt auch was, weil man natürlich als Politiker, gerade als Stadtoberhaupt, natürlich dann auch schlecht über seine eigene Stadt irgendwie herziehen kann und sagen kann, wie furchtbar die Menschen da sind. Das gehört ja nun nicht zur Berufsbeschreibung dazu. Wie schätzt du das ein?
Also da spielen natürlich mehrere Faktoren mit rein. Prinzipiell würde ich als Gesellschaftswissenschaftlerin und als Aktivistin in einer NGO natürlich sagen, dass es wichtig ist, Paroli zu bieten und sich zu wehren gegen solche populistischen, rechtsextremen oder menschenfeindlichen Gruppierungen, die ja auch trotz keiner Zahl häufig dann sehr lautstark auftreten. Aber wenn wir auf die individuelle Ebene gucken, ist es natürlich so, dass Menschen sich auch bereit dazu fühlen müssen. Und deswegen ist Prävention auch so wichtig. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich im besten Falle vor solchen Vorkommnissen sich nun mit den Themen auseinandersetzt, sich fortbildet und ja, vielleicht auch sieht, wie es in anderen Kommunen läuft und sich da vielleicht auch Best Practice sucht im Umgang mit solchen Themen. Natürlich gehört das nicht zur Berufsbeschreibung hinzu, aber so ist Gesellschaft nun mal. Gesellschaft ist sehr divers und ja, da gehört es auch dazu, dass wir zu uns konträre Haltungen und politische Meinungen aushalten müssen. Aber es gibt schon noch die Grenze zu menschenverachtenden Haltungen und Aussagen. Und da sind wir alle verpflichtet, auf jeden Fall einzusteigen.
Okay, also die Bürgermeister sind zwar dann in der Regel Bürgermeister aller Bürger ihrer Kommune, aber vielleicht noch nicht so sehr der Bürgermeister der Mitbürger, die sich dann menschenverachtend verhalten. Vielleicht noch zu euren Angeboten. Wir haben ja die Überschrift Resilienz. Ihr unterstützt Kommunen, habt zum Beispiel jetzt auch einen kostenfreien Workshop im Dezember gehabt zum Thema Resilienz für KommunalpolitikerInnen. Vielleicht erstmal deine Begriffsdefinition. Ich habe mal im Internet gelesen, was Resilienz ist. Die schöne Formulierung, das Immunsystem der Seele. Trifft es das oder was ist eure Begriffsdefinition in dem Zusammenhang?
Ja, doch. Also wir verstehen Resilienz auch als die Fähigkeit, sich auf Stress, Herausforderungen, Widrigkeiten vorzubereiten, darauf angemessen zu reagieren und sich davon auch wieder zu erholen. Ja, Menschen in der Kommunalpolitik wissen, dass Stress, Herausforderungen und Widrigkeiten auch schon ohne externe Anfeindungen und Angriffe im Kontext des Amtes oder Mandats auftreten und irgendwie leider dazugehören, vor allen Dingen in so einer krisengeschüttelten Zeit wie heutzutage. Aber jeder Mensch hat individuelle physische und psychische Belastungsgrenzen. Das müssen wir einfach festhalten. Und kommen nun Erfahrungen von Hass und Gewalt noch hinzu, können diese Belastungsgrenzen einfach überschritten werden. Und das zeigen auch verschiedene Umfragen, dass das ja eine Problematik ist, die bei BürgermeisterInnen, Landrätinnen und Co. eben auch auftritt, dass diese depressive Verstimmung beispielsweise erleben oder innere Unruhe oder Konzentrationsschwierigkeiten nach Angriffen, nach Anfeindungen. Und da kann man sich auch darauf vorbereiten. Natürlich ist auch die Gesellschaft in der Pflicht, dass solche Angriffe und solche Anfeindungen nicht passieren. Aber wir müssen sagen, dass KommunalpolitikerInnen da selbst eine aktive Rolle einnehmen können und sich vorbereiten können.
Aber kann man ja eigentlich dann so sagen, unabhängig jetzt auch von externen Bedrohungen, du hast es ja gerade gesagt, die Rolle des Bürgermeisters ist eben geprägt von vielfältigen, widerstrebenden Erwartungen der Menschen an einen selbst, die natürlich oft auch überfordern, von 80-Stunden-Wochen ist extreme Präsenz und Sichtbarkeit in der Kommune, klassisch betrachtet einer äußerst schlechten Work-Life-Balance und dabei soll der Bürgermeister dann immer noch freundlich grüßen und nett sein und auch da braucht man ja quasi die Widerstandskraft, um damit eben umzugehen. Das heißt, ist denn jetzt Resilienz, also wenn man, gehört das eigentlich nicht dann zur Grundausstattung eines Bürgermeisters? Also jetzt mal, ne, ganz unabhängig von diesem ganzen Hass und Gewalt, da werden wir sicher jetzt auch noch weiter drüber reden, aber eigentlich ist das da dann
definitiv. Also ich glaube, das ist auch das, was Menschen meinen, wenn sie sagen, okay, KommunalpolitikerInnen brauchen ein dickes Fell. Das ist genau dieses Thema Resilienz, genau diese Widerstandskraft. Und ich glaube, dass dieses Amt oder dieser Beruf ohnehin schon Menschen anzieht, die resilient sind. Sonst könnte ich mir auch ehrlich gesagt nicht erklären, warum so viele BürgermeisterInnen erneut kandidieren. Genau, aber wichtig ist da einfach beim Thema Resilienzstärkung, dass man seine eigenen Stärken und Schwächen feststellt und seine Emotionen auch ernst nimmt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil bei vielen ist es so, dass sie ihre Emotionen, ihre Sorgen, Ängste wegdrücken, wegdrücken, wegdrücken und irgendwann eskaliert die Situation und da kann es auch zu Handlungsunfähigkeiten kommen. Und bevor das überhaupt eintritt, ist es wichtig, dass man das auch ernst nimmt und vor allen Dingen sich darüber austauscht, nicht nur im privaten, sondern auch vor allen Dingen ja, im fachlichen Umfeld mit den anderen Ratsmitgliedern, mit den Menschen, mit denen man sich im kommunalpolitischen Amt oder Mandat umgibt. Und genau, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da auch gegenseitig ja, stärkt und genau, solche Themen auch ernst nimmt. Wir sind leider aber aktuell, glaube ich, noch von so einer Kultur, zumindest in manchen Regionen oder in manchen Kommunen, noch etwas weiter entfernt.
Ja gut, du hast ja auch jetzt gerade gesagt, sich austauscht und so weiter. Jetzt hat so ein Bürgermeister natürlich immer den großen Nachteil, es gibt je Rathaus immer nur einen. So, das heißt, wo kann ich denn mal auch auf Augenhöhe, ne, mich austauschen? Das geht halt, ja, im eingeschränkten Bereich dann halt mit Bürgermeistern von Nachbarkommunen, aber auch da nur eingeschränkt, weil man ja vielleicht in anderen Fällen gegenläufige Interessen oder sowas hat und dann will man sich da nicht irgendwie unbedingt öffnen, oder dem anderen irgendwie Argumente liefern, die er dann vielleicht irgendwann mal gegen einen verwenden könnte. Was würdest du da Bürgermeistern raten? Wo finden sie denn dann Austausch?
Austausch können Sie ja beispielsweise im Netzwerk Junge BürgermeisterInnen finden,
Das wollte ich
wo
jetzt
es
hören.
natürlich gern geschehen, dass natürlich auch Austauschformate bietet oder natürlich in den Workshops, die wir beispielsweise auch geben, wo es dann dezidiert zu dem Thema Prävention von Hass und Gewalt geht, wo wir auch einen geschützten Raum bieten für BürgermeisterInnen, Landrätinnen und Co. Ja, natürlich auch andere Angebote von anderen Organisationen. Es gibt beispielsweise auch von ja, der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, die in jedem Bezirk, in ja, jeder Region Deutschlands sitzt, auch Angebote dezidiert für BürgermeisterInnen und KommunalpolitikerInnen. Und genau dort ja, kann man diesen geschützten Raum schaffen, um sich auszutauschen. Und natürlich gehört immer auch ein Vertrauensvorschuss hinzu. Also was wir auch gesehen haben in ja, Kommunen, wo Vorfälle passiert sind, dass es sehr stark geholfen hat, wenn es ja überparteiliche Netzwerke gab, wo sich ja Betroffene ausgetauscht haben. Beispielsweise kann ich das sehr häufig bei Kommunalpolitikerinnen beobachten, die ja so Frauennetzwerke bilden und sich austauschen und das eben auch überparteilich und da sehr vertrauensvollen Umgang pflegen, obwohl sie natürlich ja politisch teilweise sehr unterschiedliche Standpunkte vertreten.
Also das ist in der Tat auch bei uns im Netzwerk zu beobachten, dass da natürlich auch die verschiedensten Parteien und Parteilose vertreten sind bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, aber dass Parteipolitik wirklich eine massiv untergeordnete Rolle spielt. Natürlich weiß man immer voneinander, wer in welcher Partei ist, aber das spielt im normalen Austausch überhaupt keine Rolle. Und da ist wirklich das komplette Spektrum, ich nenne es jetzt mal zwischen Linkspartei und CSU, noch weiter nach rechts gehe ich jetzt mal nicht. Da gibt es erstens keine Bürgermeister, zum Glück, aber die würde ich dann da auch mal aussetzen, weil die, glaube ich, auch mit einem anderen Anspruch, sage ich jetzt mal, auch in der Kommunalpolitik agieren. Da geht es vielleicht nicht unbedingt nur um das Gestalten der eigenen Stadt, der eigenen Kommune. Was sind denn so typische Fälle von Gewalt, bei denen ihr dann aktiv werdet, beziehungsweise bei denen Leute auf euch zukommen?
Genau, also nochmal kurz, wir richten uns ja vor allen Dingen präventiv an KommunalpolitikerInnen, also weniger an konkret Betroffene von Anfeindungen oder Gewalt.
Okay.
Aber wir erleben natürlich trotzdem in unseren Workshops, dass KommunalpolitikerInnen da ja verschiedene Dinge erlebt haben, wie beispielsweise ja Beleidigungen, und zwar nicht nur von Seiten von BürgerInnen, sondern eben auch von anderen Ratsmitgliedern, Verleumdungen, zerkratzte Autos, ja, und natürlich die klassischen Angriffe und Pöbeleien bei Social Media. Das sind, glaube ich, so die typischen Fälle, die geschildert werden. Besonders schockierend empfinde ich immer, wenn in den eigenen Reihen, in den eigenen Fraktionen der Ton sehr rau ist. Und ja, ich bin immer sehr froh und dankbar, wenn diejenigen, die an unseren Workshops teilnehmen, auch davon berichten. Denn ich glaube, das ist auch sehr, sehr schwer, diese Themen auch anzusprechen. Und ich finde es dann sehr stark, wenn da eben drüber gesprochen wird, weil ansonsten wird sich auch nichts ändern. Genau, wenn es passiert, dass sich Betroffene bei uns melden, wo natürlich auch noch nicht ganz klar ist, okay, ist das vielleicht was strafrechtlich oder zivilrechtlich relevant ist, was passiert ist, machen wir eine Verweisberatung und wir können Betroffene zu anderen professionellen Beratungsstellen, zu anderen Organisationen verweisen, beispielsweise bei ja, juristischer und psychosozialer Beratung an Hate Aid, bei zivilrechtlicher Beratung an Hate Free und natürlich auch an polizeiliche Beratungsstellen. Genau, da gibt es ein großes Potpourri an Angeboten und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, das zusammenzutragen, weil wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden als Verein.
Was sind denn dann so typische Tätergruppen? Also ich würde ja so sagen, du hast eben gesagt, es gibt irgendwie Beratungsstellen gegen rechte Gewalt. Ich glaube, so diese staatsablehnende Gewalt, nenne ich sie mal, hat wahrscheinlich andere Profile, als wenn es jetzt darum geht, dass irgendwie bei einer Bürgerversammlung irgendwie die Emotion extremst überkocht und weil man ja kein Windrad oder keinen Tagebau oder was auch immer irgendwo haben will oder keine Umgehungsstraße oder der Baum muss gefällt werden oder eben nicht gefällt werden. Das sind ja auch Sachen, wo es mitunter wirklich heiß hergeht und dann von dir angesprochen auch noch sozusagen der Streit unter den eigentlich vernünftigen Demokraten, der manchmal irgendwie, also jetzt mal, aus der Bahn läuft, wo dann halt nur noch irgendwie Opposition und Regierung irgendwie gespielt wird oder Ähnliches oder nur Kontra gegeben wird, weil man meint, man müsse Kontra geben, aber es geht gar nicht mehr um Lösungen. Das sind ja unterschiedliche Formen, wie man belastet ist, wie man sich belastet fühlt. Gibt es da noch mehr Kategorien oder ist das so ungefähr geschrieben, wie ich das jetzt gerade aufgezählt habe, diese drei?
Ja, also ehrlich gesagt, wenn wir jetzt bei strafrechtlich relevanten Vorkommnissen reinschauen, dann müssen wir ehrlicherweise sagen, wir wissen ganz häufig gar nicht, wer die TäterInnen sind. Da ist wenig bekannt zu. Das liegt daran, dass viele Vorkommnisse online passieren und da natürlich viele Menschen schaffen, die Anonymität zu wahren. Ja, genau. Wichtig ist, wie gerade schon von dir erwähnt, dass ja nicht nur BürgerInnen TäterInnen sind, sondern auch ja eventuell der politische Gegner selbst in dem eigenen Rat. Genau, da müssen wir einfach sagen, dass TäterInnen können potenziell alle sein in der Gesellschaft. Was festgestellt wurde bei Ermittlungsverfahren durch das BKA, beispielsweise zu dem Mord an Walter Lübcke und diesen ganzen unsäglichen Kommentaren und dieser digitalen Gewalt, die auch danach noch stattgefunden hat, dass vor allen Dingen ältere Männer ermittelt worden sind. Jetzt ist aber tatsächlich ein bisschen unklar, ob es daran liegt, ob die sich einfach weniger behende, weniger anonym im Internet bewegen können oder nicht. Genau, aber wir wissen, wie gesagt, relativ wenig darüber und stellen fest, dass es eigentlich eher ein gesamtgesellschaftliches Problem ist.
Mhm. Jetzt sagt man ja immer so gern, früher war alles besser. War das so, auch im Umgang miteinander? Also ich sage jetzt mal, Herbert Wehners zugespitzten Zitate waren ja auch mitunter hart an der Grenze oder auch im Persönlichen. Herr Übelkrähe als ein Beispiel zum CDU-Abgeordneten Wohlrabe. Ist da eine Entwicklung wirklich zu sehen oder ist die Sensibilität höher heute?
Ich glaube, es ist beides, aber eine Sensibilität ist auch nötig. Wie gesagt, wenn KommunalpolitikerInnen weglaufen und sich nicht mehr ehrenamtlich engagieren möchten, dann haben wir eine Aushöhlung unseres demokratischen Fundamentes. Ich glaube, deswegen sollte man solche Themen auch sehr ernst nehmen. Wir sehen bei zwei Studien, die letztes Jahr veröffentlicht worden sind, einmal von der Heinrich-Böll-Stiftung und einmal von der Körber-Stiftung. Die von der Körber-Stiftung trägt auch den passenden Titel "Mehr Respekt bitte zur Diskussionskultur in der deutschen Kommunalpolitik". Wissen wir, dass ja es viele Berichte gibt von einem saueren Ton in der kommunalpolitischen Arbeit, von parteipolitisch aufgeladenen Konflikten, wo sie gar nicht so sehr parteipolitisch aufgeladen sein müssten. Wir sprachen ja gerade schon darüber. Und auch gerade durch den Einzug der AfD und teilweise auch anderer populistischer Parteien, je nach Region, ja, wird dieser saure Ton auch, ich sag mal, willentlich gefördert, um unbequemer zu sein, um einerseits natürlich die Oppositionsrolle zu erfüllen, andererseits aber auch Kampagnen zu fahren, um KommunalpolitikerInnen wirklich zu verdrängen. Wir müssen sagen, dass das qualitative Studien sind, also das ist schwer zu greifen, das ganze Thema, aber es ist so, dass anscheinend KommunalpolitikerInnen das berichten, aber massive Grenzübertritte, also wie wirklich jetzt wirklich eine klassische Verleumdung oder sowas laut der Körberstudie zumindest nicht so häufig auftreten. Das Problem ist viel eher, wie gesagt, dass so ein Dauerton zu den ohnehin schon schwierigen Arbeitsbedingungen zukommt. Und wenn die Menschen dann noch ehrenamtlich aktiv sind, sie sich wirklich dreimal überlegen, ob sie sich das weiterhin antun sollen. Und hinzu kommt, dass die Bedeutung des Ehrenamts oder der Kommunalpolitik für die Demokratie sich nicht wirklich deckt mit der Wahrnehmung innerhalb der Bundespolitik oder der Gesellschaft und auch der Unterstützung von diesen.
Also wir gucken natürlich auch im Netzwerk da immer sehr auf diese Stimmungen. Und gut, das ist jetzt keine Studie, aber ne, wir beobachten schon auch, oder das wird auch häufig an mich herangetragen, dass ich vor Ort, sage ich jetzt mal, eher die vernünftigen Demokraten zurückziehen und damit quasi dann die Pöbler und Lautsprecher, egal ob im demokratischen Spektrum oder als darüber hinaus, dann sozusagen dann immer mehr werden, aber natürlich nicht die Gesellschaft repräsentieren, aber dass sozusagen dann das Gremium, dadurch die Stimmung im Gremium immer noch weiter kippt. Das ist natürlich für Bürgermeister, die jetzt eigentlich quasi berufsbedingt eigentlich eher einen pragmatischen Politikansatz verfolgen müssen, weil es gab von Gerd Schröder mal, glaube ich, den, es gibt keine sozialdemokratischen Mülltonnen, den Spruch, sondern es gibt halt nur Mülltonnen, die am richtigen Fleck sehen oder am falschen, dass man da eben an viele kommunale Themen halt gar nicht parteipolitisch unbedingt rangeht. Zeigt ja auch dann, dass es immer mehr Parteilose gibt oder auch die, die parteigebunden eigentlich sind, ohne Unterstützung ihrer eigenen Partei antreten, einfach auch um zu zeigen, sie meinen es ernst mit, ich will der Bürgermeister aller Bürger sein. Und die haben damit natürlich dann nochmal erst recht ein Problem, weil sozusagen auf der einen Seite habe ich dann eine Entwicklung, die immer konfrontativer wird und auf der anderen Seite ist meine Rolle und auch die Erwartung an mich, immer die, dass ich das Ganze irgendwie immer weiter zusammenführe. Und das ist ja dann auch dann so ein Punkt, wo man eigentlich nur scheitern kann.
Ja, fühlt sich zumindest so an. Genau, es ist tatsächlich so, dass BürgermeisterInnen da ja sich ein schwieriges Los ausgesucht haben. Genau, es ist gerade bei den PragmatikerInnen natürlich die Problematik, dass man ja versucht, alle an einen Tisch zu bringen. Ich würde da nach wie vor sagen, es gibt halt einfach Grenzen des Diskurses, des politischen Diskurses. Und das ist eben alles, was menschenverachtend ist, was gegen unsere, ich setze jetzt in Anführungsstrichen, freiheitlich-demokratische Grundordnung geht. Und auch wenn solche Aussagen nicht im Kontext der kommunalpolitischen Arbeit geäußert werden, wie beispielsweise in Gremien oder Ausschüssen oder bei Diskussionsveranstaltungen, man aber feststellt, dass solche Dinge bei Social Media geäußert werden oder so, dann muss man sich eben dreimal fragen, mit wem man da am Tisch sitzt und wie weit die Kooperation dann wirklich gehen muss. Mhm. Und ich glaube, da ist auch wiederum das Netzwerk bedeutend und dass man als Bürgermeisterin nicht das Gefühl hat, ich stehe alleine da und vertrete hier irgendwie meine politische Position, versuche zwar alle an einen Tisch zu bringen, aber dass man merkt, okay, die Zivilgesellschaft, die gibt auch schon ein bisschen den Ton vor und sagt, okay, solche Stimmen dulden wir hier nicht in unserer Kommunalpolitik. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, um auch das Gefühl zu haben, ich stehe hier nicht so alleine zwischen den Stühlen.
Weil du jetzt natürlich von mehr als gesagt hast, es gab ja mal so den Aufstand der Anständigen, der gefordert wurde. Bei einer zunehmenden Fragmentierung der Gesellschaft ist ja dann aber auch dann schon schwierig zu sehen, wo ist denn jetzt da diese Mitte, diese Anständigen? Das ist ja auch aus je nach Blickwinkel eine andere Position, die man da eigentlich einnehmen müsste. Also für den einen ist das anständig, für den anderen das ist was ganz anderes. Wie kriegt man das irgendwie noch zusammen oder vielleicht andersrum? Schafft die kommunale Ebene das dann alleine, sich da am eigenen Zopf aus dem Sumpf zu ziehen oder braucht es da gesamtgesellschaftliche Unterstützung und zwar jetzt nicht nur auf der Ebene Politik, sondern vielleicht müssen wir da alle irgendwie an uns arbeiten und vielleicht gibt es da vielleicht auch Player, die da besser zu in der Lage wären, da was anzustoßen als die kommunale Ebene oder ist es vielleicht gerade die kommunale Ebene, die da Dinge ins rechte Lot wieder schieben kann, weil sie halt so nah am Menschen ist.
Genau, zunächst vielleicht einmal ganz kurz zu dem Thema Fragmentierung und dass Menschen unterschiedliche Einstellungen haben. In der Einstellungsforschung, die natürlich auch teils zu Recht umstritten ist, zeigt sich häufig, dass ein wirklich großer Teil unserer Gesellschaft die gleichen normativen Werte teilt, wie demokratische Werte, wie ja die Unterstützung von Menschenrechten und Co. Und da sehen wir eigentlich, dass wir doch alle irgendwie die gleiche normative Ausrichtung haben. Genauso ist es bei dieser Körperstudie, die durchgeführt worden ist, bei KommunalpolitikerInnen, interessanterweise, die selber mal definieren sollten, was eigentlich eine faire Diskurskultur ausmacht. Und da wurde festgestellt, hey, es teilen ja eigentlich alle dieselben Einstellungen, aber irgendwie eskaliert es trotzdem teilweise.
Muss man es nur noch machen, sozusagen.
Ja, genau, man muss es nur noch machen, aber da genau beißt sich die Katze natürlich in den Schwanz, wenn man Daily Doing einfach so viele andere Herausforderungen zu bewerkstelligen hat, dass man natürlich an solchen gefühlt kleinen Stellschrauben nicht immer drehen kann. Und genau, das wollte ich nur kurz zu dem Thema Einstellung sagen. Und ja, zu dem Thema Unterstützung. Also ja, es braucht auf jeden Fall viel mehr Unterstützung seitens Bund, Länder, Sicherheitsbehörden, seitens der Zivilgesellschaft. Es gibt erste Entwicklungen, vor allen Dingen so seit 2020 unter dem Eindruck von dem Mord an Walter Lübcke, wo sich ja auch unser Verein gegründet hat. Aber das Thema steckt wirklich noch in den Kinderschuhen und wurde wirklich zu lange stiefmütterlich behandelt. Gerade diese aufgeladene Diskussionskultur. Und es gibt beispielsweise erste Angebote durch Bundes- oder Landespräventionsräte und Demokratiezentren, durch Sicherheitsbehörden. Und es gibt auch erste Aktionspläne seitens der Bundesregierung, die auch die Sorgen der KommunalpolitikerInnen versuchen ernst zu nehmen. Zumindest wurde im Aktionsplan gegen Rechtsextremismus ein Punkt benannt, Schutz von KommunalpolitikerInnen. Und ich glaube, da zeigt sich, dass langsam mehr Unterstützung kommt, aber dass da wirklich noch viel mehr passieren muss. Und von zivilgesellschaftlicher Seite ist es so, dass einfach anscheinend so ein Unverständnis auch häufig herrscht von dem, wie Kommunalpolitik überhaupt betrieben wird, was das überhaupt genau ist. Und ich glaube, da müssen wir auch schauen, einerseits als Zivilgesellschaft, als politische BildnerInnen, andererseits die Kommunalpolitik selbst, dass wir da auch so eine Transparenz herstellen und die Leute erreichen und mitnehmen, um eben auch dann das Vertrauen wiederherzustellen in die auch kommunalpolitischen Institutionen.
Gut, es gab ja gerade in den vergangenen Tagen noch eine Studie, eine Kommunalbefragung, nach der das war so eine Studie, die jährlich immer wiederholt wird. Wie viel Vertrauen haben Sie in folgende Institutionen? Da haben die Bürgermeister und die Kommunalverwaltung eigentlich immer überdurchschnittlich abgeschnitten, auch im Verhältnis zu Bund und Ländern. Und da ist jetzt die kommunale Ebene sozusagen ins Rutschen gekommen, was das Vertrauen betrifft. Da muss man jetzt natürlich gucken, ist das jetzt sozusagen im Zuge Corona und Krieg? Wir leben in einer Zeit massiver Verunsicherung und dann auch noch ziemlich starke Player, die genau diese Verunsicherung in die Institutionen natürlich ständig weiter forcieren wollen, multiplizieren, immer wieder drauf zeigen. Der einen Seite sinnvoll, den Finger in die Wunde zu legen, damit man was tun kann. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das nicht die Intention sozusagen dieser Kräfte. Wie kommen wir da wieder raus aus diesen, aus diesem Bild? Und da vielleicht jetzt nochmal die Frage angehängt, von vorhin. Ist da die kommunale Ebene die, die es vielleicht sogar retten kann, weil sie so nah an den Menschen ist? Oder müssen das andere machen? Oder wie kriegen wir da uns gegenseitig untergehakt, dass wir es gemeinsam hinkriegen?
Ja, eigentlich kann es nur gemeinsam funktionieren. Also die Kommunalpolitik muss, wie gesagt, transparenter werden, um die Leute eher zu erreichen und zu zeigen, hey, so arbeiten wir und das passiert hier. Andererseits, sehe ich auch gerade die Bundes- und Landespolitik und auch die Europapolitik da in der Pflicht, Demokratisierungsprozesse anzustreben, um Menschen, wählende BürgerInnen eben auch mitzunehmen und zu sagen, hey, du hast hier die Gestaltungsmöglichkeit. Und das fehlt noch an vielen Ecken und Enden, gerade wenn wir in den internationalen Bereich in den internationalen politischen Institutionen gibt es da ein ganz großes Demokratiedefizit in den Institutionen. Und ich glaube, das ist unverständlich. Das ist für viele BürgerInnen einfach unverständlich. Und gleichzeitig fühlen sie sich als Spielball. Und Kommunalpolitik ist da halt natürlich irgendwie die Projektionsfläche für alles. Das sind die, die räumlich in der Nähe sind, die ich irgendwie greifen kann. Und deswegen ist es aber umso wichtiger, dass eben auch gerade die Kommunalpolitik ihre Prozesse transparent macht. Natürlich passiert das schon in vielen Fällen, aber man muss sich auch fragen, okay, wie kann das anders öffentlichkeitswirksam präsentiert werden? Und da muss ich sagen, fand ich den Ansatz von dem Netzwerk Junge BürgermeisterInnen mit dem Kinderbuch ganz stark, zu sagen, so funktioniert die Arbeit, um da erste Schritte zu gehen. Und wir beispielsweise streben auch an, mit SchülerInnen Projekttage durchzuführen, um zu erklären, hey, ganz grob, warum ist Kommunalpolitik wichtig? Warum ist es wichtig, dass KommunalpolitikerInnen keine Anfeindung, keine Gewalt erleben müssen? Und warum betrifft das auch mich und was kann ich dagegen tun? Und genau, da geht es drum. Aber es ist einfach, das sind so viele verschiedene Baustellen, die wir angehen müssen. Also, dass nur der Kommunalpolitik oder nur einem Verein oder sonstigen aufzubürden, das funktioniert leider
Ja gut,
nicht.
wenn man seinen Verein starke Demokratie nennt, dann hat man natürlich ein sehr breites Tätigkeitsfeld, wo man dann aktiv werden kann. Ich würde noch mal an einen Punkt, der mir immer so ein bisschen, vielleicht verstehe ich es auch nur falsch, wir haben vorhin über Resilienz gesprochen. Resilienz ist ja eigentlich, sage ich jetzt mal, auch ein Stück weit individuelle Widerstandskraft. Wir hatten gerade Immunsystem der Seele als Zitat. Könnte man dann auch nicht sagen, das ist auch so ein bisschen, man lernt Dinge besser ertragen. Und da jetzt dann die Frage, wäre es nicht vielleicht so besser, wir haben jetzt die ganze Zeit aber eher darüber geredet, wie man das Problem grundsätzlich vielleicht an den Wurzeln packen kann, anstatt nur sich selbst darauf vorzubereiten, dass man das irgendwie, naja, dann oder besser erleiden, sage ich jetzt mal, kann und dass mich das nicht so mitnimmt.
Ja.
Ist das jetzt ein Widerspruch oder habe ich da was falsch verstanden?
Nein, das ist kein Widerspruch. Genau. Es geht natürlich darum, dass wir uns individuell auf solche Situationen vorbereiten und gerade KommunalpolitikerInnen sich genau mit diesen Konfliktsituationen auch beschäftigen im Vorfeld. Genau, gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich ein großer Anteil einer besseren Diskussionskultur, einer besseren gelebten Demokratie auch bei der Zivilgesellschaft liegt. Zu dem Thema, wie man sich irgendwie selber auch da resilienter gestalten kann, ist es natürlich so, dass wir da immer raten, an der eigenen Haltung zu arbeiten. Also einen präventiven Leitsatz, den wir in unseren Workshops auch immer sagen, ist, man muss nicht jeden Streit führen. Natürlich ist es wichtig, dass man sich politisch positioniert, wie gesagt, vor allen Dingen bei menschenverachtenden Aussagen und Angriffen, aber ich muss wirklich nicht jeden Streit austragen. Und da gibt es auch gewisse Fragen, die einem helfen können, das einordnen können, um zu schauen, okay, lohnt es sich jetzt, meine Energie in diesen Diskurs, in diese Diskussion zu stecken oder lasse ich es einfach bleiben und genau, spare mir das für heute auf. Ich habe jetzt Feierabend.
Kannst du da mal ein konkretes Beispiel sagen?
Genau, also ich könnte vielleicht die drei Fragen nennen, die vielleicht bei der Einordnung auch helfen, beziehungsweise vielleicht gehe ich erstmal kurz darauf ein, wenn es um jetzt wirklich so Angriffe, Anfeindungen geht, dass man sich erstmal anschaut, okay, wie ist das eigentlich organisiert? Also ist das eine Einzelhandlung oder kommt das von einem Kollektiv? Das ist, glaube ich, relativ wichtig bei der Einschätzung. Und um was geht es? Also was ist irgendwo das, ich nenne es jetzt mal salopp, Tatmotiv? Ist es was Persönliches bei dem Aggressor oder ist es etwas, was bei mir liegt? Oder bin ich vielleicht einfach nur die Projektionsfläche? Und ist man selber Projektionsfläche, stellt man das fest, dass irgendwas personalisiert auf mich zugeschrieben wird, dem ich gar nichts zu tun habe, beispielsweise Entscheidungen von Bundesebene? Da muss ich einfach sagen, das darf ich nicht persönlich nehmen, das sollte ich nicht persönlich nehmen. Und da muss ich die Diskussion auch nicht führen. Ja, wichtig ist, bei dem Thema auch nicht jeden Streit zu führen, dass ich mich immer fragen muss, wer ist eigentlich mein Gegenüber und wie offen ist diese Person für meine Meinung? Also ist es ein geschlossenes Weltbild? Beispielsweise spreche ich mit irgendeinem Stamm Rechtsextremisten aus dem Nachbardorf, dann macht eine Diskussion weniger Sinn, dann brauche ich da nicht reingehen. Genauso ist es wichtig, sich die Frage zu stellen, wie fühle ich mich? Habe ich gerade die Zeit und die Energie? Bin ich gerade auf dem Sprung auf dem Parkplatz? Habe jetzt eigentlich irgendwie endlich Feierabend abends nach der letzten Sitzung und will jetzt einfach nur noch nach Hause und dann labert mich irgendjemand an. Dann brauche ich diese Diskussion auch nicht führen. Also das muss ich nicht tun. Dann muss ich mich immer fragen, was ist mein Ziel und um wen geht es mir? Also will ich die WählerInnengunst gewinnen in einer Diskussionsveranstaltung in irgendeiner Kneipe oder pöbelt mich eine Person unter einem Facebook-Beitrag an. Also da muss ich natürlich auch nicht darauf reagieren. Bin ich natürlich bei einer Wahlkampfveranstaltung, wäre es schlauer, schon den Diskurs zumindest bis zu einer gewissen Grenze zu suchen.
Also es ist ein breites Feld, was sozusagen ständig auch wechselt zwischen individueller Herangehensweise und gesellschaftlichen Problemlage, an die man herangehen muss. Ich glaube, man kann es sozusagen wahrscheinlich gar nicht lösen, wenn man sich nur auf einen Bereich konzentriert, sondern man muss es halt auch immer zusammendenken. Vielleicht, weil die Zeit jetzt auch schon ein bisschen vorangeschritten ist, zum Abschluss mal vielleicht einen Blick in die Zukunft. Was denkst du, wie wird sich die Kommunikation in Kommunen, zwischen Kommunalen, mit den Bürgern im Internet in den nächsten 10 Jahren entwickeln? Wird das, was wir in den letzten 10 Jahren, ich glaube, vor 10 Jahren gab es gerade mal Facebook neu. Ich glaube, Facebook ist jetzt irgendwie 12 oder 13 Jahre alt. Wie sieht das in 10 Jahren aus? Oder vielleicht streiten sich dann ja nur noch irgendwie diese KI-Chatbots gegenseitig und wir können irgendwie alle Da
Ins
benutze ich
Zurücklehnen.
Zugucken, weil wir gar nicht mehr persönlich getroffen sind. Was passiert da? Was ist deine Prognose?
Also die erste Prognose, die ich treffen würde, was die Arbeit von KommunalpolitikerInnen im Hinblick auf Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation beispielsweise bei Social Media betrifft, ist, dass es, glaube ich, eine weitere Professionalisierung geben wird und muss, einfach weil KommunalpolitikerInnen da häufig so ausgesetzt sind und sich da vielleicht auch häufiger noch externe Hilfe holen, beispielsweise durch NGOs, die in dem Bereich beraten, sich auch auf Shitstorms vorbereiten und Co. Genau, und die Arbeit vielleicht da auch in Teams aufteilen. Und es wird auch dazu kommen, dass von Seiten der Kommunalpolitik weniger Privates geteilt wird. Also es ist eigentlich man noch mehr nur diese Amtsperson sein wird. Es wird eine klare Trennung von Privaten und Amt geben. Das denke ich schon, was den Diskurs oder die Kommunikation im Allgemeinen betrifft. Gut, das hängt eben von verschiedenen Faktoren ab, wie einerseits der Sensibilität, dem Umgang, den Ressourcen der Strafermittlungs- und Durchsetzungsbehörden. Genau, und auch der Gesellschaft im Allgemeinen, wie sie eben mit diesen radikaleren Strömungen, mit diesem raueren Ton umgeht. Und je nachdem, wie sehr sich da auch der Gesetzgeber und die öffentlichen Behörden bewegen in dieser Zwischenzeit, genau, wird es besser werden in Teilen. Aber ich glaube, wir müssen uns in den nächsten 10 Jahren darauf einstellen, dass wir weiterhin auch ein dickes Fell benötigen werden.
Also deswegen dann natürlich auch Resilienz umso wichtiger, auch persönliche Resilienz, weil sozusagen die gesellschaftliche Ebene, das ist ein noch dickeres Brett, wo man wahrscheinlich dann ganz einen viel längeren Atem braucht. Da ist jetzt nicht so positiv, aber gleichzeitig natürlich halt auch, es gibt trotzdem ja auch Möglichkeiten, da durchzukommen. Jetzt haben wir so viele Themen angesprochen, natürlich nicht durchdrungen. Wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch Fragen haben, wo ganz konkret finden Sie denn die weiteren Infos zu dem, was ihr an Angeboten bei Starke Demokratie habt? Gibt es irgendwo eine Seite, die du empfehlen würdest, wo man das alles gebündelt bekommt oder über euch die Infos? Habt ihr Newsletter? Macht mal noch ein bisschen Werbung am Schluss für
Genau, ja,
eure
gerne.
Angebote.
Wir haben natürlich eine eigene Website, starkedemokratie.de. Die wird jetzt aktuell auch überarbeitet und da gibt es Informationen zu juristischen Fragestellungen, wenn es um strafrechtlich Relevantes geht, wie zum Beispiel auch rechtssichere Screenshots erstellt werden. Dort veröffentlichen wir News zu dem Themenbereich, beispielsweise wenn es Strafrechtsreformen gibt oder wenn neue Studien erscheinen. Und wir haben natürlich auch ein Newsletter, wo wir einmal im Quartal über neue Entwicklungen auch in unserem Verein informieren. Und ich bin natürlich auch jederzeit per Mail und Geschäftsstellentelefon erreichbar. Die Kontaktdaten, genau, findet man auch auf der Website. Und was ich hier nochmal empfehlen möchte, ist, dass es auch eine Seite gibt, die sicherlich vielen schon bekannt sein wird. Kooperation der kommunalpolitischen Spitzenverbände und der Körperstiftung, das ist starkimamt.de, die auch nochmal informiert zum Thema Anfeindungen und Angriffe im Kontext vom kommunalpolitischen Mandat, die präventive Informationen und Informationen für den Notfall bietet. Und da sind ganz viele Informationen auch nochmal übersichtlich aufbereitet. Das würde ich noch mal so zum Abschluss Fremdwerbung machen.
Sehr schön. Ganz herzlichen Dank. Ich würde das Ganze sozusagen beenden mit einem Zitat von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Unser Netzwerk war mit einigen Vertreterinnen Anfang 2020 bei einer Diskussionsveranstaltung in Zwickau gemeinsam gegen Hass und Gewalt Kommunalpolitiker nicht allein lassen. Da war, glaube ich, euer Verein auch mit vertreten. Und das Zitat: Niemand darf mir sagen, das betrifft mich nicht, niemand darf mir schweigen. Und ich glaube, da tut ihr einen ganz gelungenen und guten Beitrag zu beisteuern. Und deswegen hat es mich besonders gefreut, dann auch heute mit dir gesprochen zu haben.
Ja, vielen Dank, Henning, nochmals für die Einladung. Und abschließend würde ich auch nochmal sagen, wir sind alle Teil dieser Gesellschaft und sollten uns dementsprechend auch positionieren und füreinander einsetzen und solidarisieren. Und das versuchen wir im Verein zu leben. Danke
Herzlichen
auch.
Dank, dass du da warst. Ja, und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert doch den Podcast-Kanal einfach Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freuen wir uns sehr. Und empfehlt den Podcast auch gerne weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein. Persönlich und auch über eure Social-Media-Kanäle. Für dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, zweimal im Monat eine neue Folge von Wir Kommunalen nachgefragt zu veröffentlichen. Würde mich also freuen, wenn ihr bei der nächsten wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss und bleibt neugierig.